este pueblo, gracias a Dios, tiene la fortaleza de librar las más grandes batallas, enfrentar los mayores desafíos y alcanzar la paz.
Die Szenerie wirkt grotesk, die Rede ermüdend. An einem viele Meter langen Tisch sitzen Militärs, Polizisten und etliche Funktionäre an beiden Seiten des nicaraguanischen Präsidentenpaares Daniel Ortega und Rosario Murillo. Vor ihnen ein Meer von Grünpflanzen. In einer gut einstündigen Suche nach Worten begründet Ortega den jüngsten Willkürakt seines Regimes.
En los Estados Unidos a 222.
Es ist der 9. Februar 2023, der Tag, an dem 222 politische Gefangene völlig überraschend direkt aus ihren Zellen in die USA abgeschoben werden. Die meisten von ihnen saßen seit Mitte 2021 in nicaraguanischen Gefängnissen unter folterähnlichen Bedingungen, völlig isoliert und unzureichend medizinisch und mit Nahrung versorgt. Nach ihrer Ankunft in den USA werden den Abgeschobenen vom nicaraguanischen Parlament ihre Staatsbürgerschaft und ihre politischen Rechte auf Lebenszeit entzogen. Für diesen massiven Eingriff in das Leben der Betroffenen, beispiellos in der modernen Geschichte des Völkerrechts, wurde eigens im Nachhinein kurzfristig die Verfassung verfassungswidrig angepasst.
Wir sind aus den Geburtsregistern verschwunden. Alles wurde ausradiert, als ob wir nicht existieren würden. Eine Löschung, die nur die Zerbrechlichkeit des Regimes und seine Verzweiflung zeigt. Denn bis zum Äußersten zu gehen, ist wie das Töten der dokumentierten Existenz einer Person in Nicaragua. Aber es tötet nicht die Person, es tötet nicht die Idee, es tötet nicht den Kampf. Sie aber gehen zu diesem Extrem, weil sie, offen gesagt, nicht wissen, was sie sonst tun sollen.
Dora Maria Telles, ehemalige Guerillakommandantin und Gesundheitsministerin in den 1980er Jahren, ist eine der ausgewiesenen politischen Häftlinge. Sie wurde am 13. Juni 2021 verhaftet.
Ich wurde im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2021 inhaftiert. Die Opposition sollte zum Schweigen gebracht werden. Ortega war verängstigt und beschloss, dass ich nicht zu diesen Wahlen gehen konnte.
Telles wurde dann wegen Landesverrat zu 8 Jahren Haft verurteilt und verbrachte mehr als 600 Tage im Hochsicherheitsgefängnis von El Chipote unter folterähnlichen Bedingungen.
Die Gänge sind völlig dunkel, die Beleuchtung so schwach. Das soll die Menschen, die dort inhaftiert sind, deprimieren. Wir erlitten dort ein Modell der totalen Entrechtung. Wir konnten bis zur Verhandlung nie mit unseren Anwälten sprechen. In den ersten 90 Tagen konnten wir unsere Angehörigen nicht sehen. Diese 90 Tage erlebten wir als Verschleppte in der totalen Isolation. Wir durften nicht lesen oder schreiben. Bücher oder Bibeln waren nicht erlaubt. Wir konnten mit niemandem drinnen sprechen. Und es war verboten, mit jemandem draußen zu sprechen. Wir waren während der ganzen Haftzeit zum Schweigen verdammt. 1 Jahr und 8 Monate lang.
Die psychischen und physischen Folgen dieser Haftbedingungen sind heftig, erzählt Dora Maria Telles per WhatsApp aus ihrer provisorischen Unterkunft in den USA. Sie leide massiv unter ständigen Erschöpfungszuständen, habe anfangs kaum sehen und sich auch nur flüsternd unterhalten können. Ihre Haut sei hochempfindlich und meist sei sie schon am frühen Nachmittag zu nichts mehr in der Lage, sei geistig völlig ausgelaugt.
Ich glaube, dieses Gefängnismodell soll die Menschen deprimieren und sie in den Selbstmord treiben. Das habe ich den Vernehmungsbeamten vom ersten Monat an ganz klar gesagt. Ihr wollt, dass wir hier drin verrückt werden oder uns in der Zelle erhängen. Zu überleben schaffst du nur mit täglichen Widerstandsaktionen. Nur so verhinderst du größeren Schaden zu erleiden. Es gibt Menschen, die mit extrem schweren Schäden daraus hervorgegangen sind.
Auch die Versorgung war miserabel, mit heftigen Folgen für die Inhaftierten.
Als mich die Familie das erste Mal sah, waren sie erschrocken. Ich hatte schon 18 Pfund abgenommen. Pro Woche habe ich 1 bis 1,5 Pfund abgenommen. Mit Hunger den ganzen Tag über und die ganze Nacht. Du wachst hungrig auf. Das ist furchtbar.
Erst ab Oktober 2022 verbesserten sich die Haftbedingungen. Sicherlich durch den internationalen Druck, dem das Regime ausgesetzt war, schlussfolgert Dora Maria Tejes, dies sich das repressive Verhalten von Ortega Murillo aus deren Schwäche heraus erklärt.
Sie agieren wie ein besiegtes Regime, das nicht in der Lage war, die Situation zu kontrollieren und den Widerstand des nicaraguanischen Volkes zu brechen, und spitzen ihre Abrechnung und Unterdrückung zu. Ihnen ist es nicht gelungen, auf internationaler Ebene Raum zu gewinnen. Sie haben keine nationale oder regionale Legitimität. Und so verhalten sie sich wie eine besiegte Armee, die ihre einstmals eingenommenen Orte in Brand setzt und verbrannte Erde zurücklässt.
Um sich persönlich körperlich aufzubauen, treibe sie jeden Tag Sport, erzählt Dora Maria. Das habe sie auch während ihrer Haft in dem dafür kaum vorhandenen Rahmen praktiziert. Das sei vor allem auch wichtig gewesen, um die Angstzustände kontrollieren zu können.
Ich habe viel Sport gemacht. Wenn ich um 4 Uhr morgens aufwachte, habe ich bis zum Mittagessen trainiert, nur unterbrochen vom Frühstück.
Ein paar Schritte hierhin, ein paar Schritte dorthin, ein bisschen Gymnastik. Sie habe Glück, erzählt sie, dass sie Verwandte in den USA habe, bei denen sie erst einmal untergekommen ist. Andere sind auf sich allein gestellt in den USA. Der folterähnlichen Haft sind sie damit entkommen, doch nicht den von dieser verursachten traumatischen Störungen und der tief sitzenden Angst um ihre Angehörigen, die noch immer in Nicaragua leben.
Alle sind besorgt um die Familie in Nicaragua, um den Schutz ihrer Söhne und Töchter.
Dazu kommt ihr eigener aktueller Überlebenskampf in den USA.
Ich habe nichts, bekomme meine Rente nicht. Uns wurde mitgeteilt, dass unser Bankkonto eingefroren wurde. Im Moment habe ich weder in Nicaragua noch hier ein Einkommen. Ich lebe von der Hilfe einiger Leute und von meinen Verwandten und bin kurz davor, Jobs zu bekommen. Aber das hängt von der Arbeitserlaubnis ab. Letzte Woche wurde mir mitgeteilt, dass meine Arbeitserlaubnis genehmigt wurde. Und ich warte auf meine Ausweiskarte. Und dass ich dann die Sozialversicherungsnummer bekomme, um hier arbeiten zu können. Und so geht es im Grunde uns allen.
Im April 2018 verabschiedete die Regierung eine Rentenreform, die eine Kürzung der eh schon kaum fürs Überleben reichenden Bezüge vorsah. Das brachte das mit Unzufriedenheit angefüllte Fass zum Überlaufen. StudentInnen wehrten sich gemeinsam mit RentnerInnen, ihre Protestzüge füllten die Straßen der Hauptstadt. Das Ortega Murillo-Regime reagierte äußerst brutal mit Polizei und sandinistischen Schlägertrupps. Daraufhin solidarisierten sich alle möglichen gesellschaftlichen Gruppierungen, auch Kirchenvertreter, mit den Demonstrierenden. Längst ging es dabei nicht mehr nur um die Rentenreform. Es formierte sich ein Aufstand gegen die Familiendynastie Ortega Murillo. Doch mit gnadenloser Härte und Gewalt gelang es dem Regime, diese Bewegung zu zerschlagen. Die Repressionswalze von 2018 hinterließ 350 Tote und weit über 3000 Verletzte. Bis Anfang 2023 ordnete das Regime die Schließung von 3273 Nichtregierungsorganisationen an. Die Zahl der politischen Gefangenen stieg bis Ende 2022 auf weit über 200. Hunderttausende flüchteten oder gingen ins Exil.
Wir sind geblieben, weil meine Lebensgefährtin Azahalia Solis Anwältin ist. Bleiben war eine politische Entscheidung. Zum einen, weil viele Leute inhaftiert wurden. Zum anderen wollten wir versuchen, all die Leute zu unterstützen, die geblieben waren. Sowohl die Inhaftierten als auch ihre Familien. Die Repression betraf nicht nur die politischen Gefangenen, sondern vor allem auch deren Freundeskreise und Familien, deren Kinder.
Erzählt Sofia Montenegro. Die 69-jährige feministische Journalistin gehörte der sandinistischen Bewegung während des Aufstands gegen Somoza Ende der 1970er und nach dem Sieg in den 1980er Jahren an, trennte sich allerdings in den 1990er Jahren von der sandinistischen Partei, die mehr und mehr zur Partei Ortegas wurde. 6 Tage nach der Abschiebung der 222 politischen Gefangenen in die USA veröffentlicht das Regime eine neue Liste, auf der weitere 94 Personen stehen, denen die Staatsbürgerschaft mit allen bereits bekannten weiteren Konsequenzen entzogen wird. Darunter auch Sofia Montenegro und Azahalia Solis.
Als wir auf der Liste der 94 standen, machte es für uns keinen Sinn mehr, darauf zu warten, dass die Polizei kommt und uns abholt. Alle haben uns gesagt, haut ab, geht jetzt. Uns blieb nur wenig Zeit. Ich konnte gerade noch weinend meinen Hund an meinen Neffen übergeben. Wir mussten weg, mussten uns verstecken, bevor die Polizei das Haus stürmt.
Um keinen Verdacht zu wecken, ließen sie ihre Autos am Apartment stehen und die Lichter in der Wohnung an. Während die zur Beobachtung abgestellten Polizisten sie noch in der Wohnung wähnten, überquerten sie bereits die Grenze nach Costa Rica.
Wir sind mit dem geflüchtet, was wir anhatten. Schuhe, Hose, Hemd und mit unseren Papieren. Das war alles, was wir mitgenommen haben auf diese Odyssee quer durch das Land bis zum Grenzübertritt nach Costa Rica.
Noch Wochen später sind diese Stunden, die einen tiefen Einschnitt in ihr Leben brachten, für Sofia allgegenwärtig.
Wir hatten Glück und sind bei feministischen Freundinnen untergekommen. Andere erleiden schwierige Zeiten, denn es gibt nichts außer der Unterstützung, die man von Freundinnen, der Solidarität oder der eigenen Familie bekommen kann, wenn man denn hier eine Familie hat.
Die Ausbürgerung sei ein klarer Fall politischer Verfolgung durch eine Familiendiktatur, schreibt Professor Kai Ambos, der an der Universität Göttingen Straf- und Völkerrecht lehrt und am Kosovo-Sondertribunal in Den Haag Richter ist. Damit würde nichts weiter als die anhaltende Kritik dieser Menschen an der Ortega-Murillo-Diktatur bestraft. Alle Macht seien beim Präsidenten Ortega und der Vizepräsidentin und Ehefrau Rosario Murillo konzentriert. Die Rechtsstaatlichkeit sei systematisch ausgehöhlt und die Justiz völlig instrumentalisiert und unter Kontrolle gebracht. Die Ausbürgerungen von über 300 Menschen ist eine weitere Stufe der Eskalationen, denen KritikerInnen bereits seit Jahren ausgesetzt waren.
Es war eine harte Zeit, diese permanente Repression der letzten 5 Jahre mit unterschiedlicher Intensität. Ein Ausdruck des Bösen, des richtig Bösen, der Rache, des Grolls, der Unterdrückung.
Mit den Ausbürgerungen will das Ortega-Murillo-Regime Oppositionellen und KritikerInnen innerhalb des Landes auch den letzten verbliebenen, kaum noch sichtbaren Raum für regierungskritische Äußerungen oder Aktionen nehmen. Sie schaffen damit Staaten und mittellose Menschen, deren Vermögen und sämtliche Güter konfisziert wurden, deren Daten in den Ämtern gelöscht wurden, Menschen mit ausgelöschter Geschichte und gestrichener Krankenversorgung und auch Pensionsansprüchen.
Damit hat niemand gerechnet. Überall auf der Welt ist die Rente heilig. Sie ist nichts, was der Staat dir schenkt. Du hast die Summe dein ganzes Leben lang angespart, um damit nach deinem Arbeitsleben in Rente gehen zu können. Stell dir vor, seit meinem 18. Lebensjahr habe ich gearbeitet. Dann wurde mir plötzlich von einem Tag auf den anderen alles, was ich eingezahlt hatte, gestohlen. Sie haben mein Haus und mein Auto gestohlen.
In ihrer Erzählung ist eine tiefe Dankbarkeit zu spüren gegenüber all denjenigen, die noch immer trotz Repression solidarisch unterwegs sind in Nicaragua.
Es war ein großes Risiko für alle GefährtInnen, uns rauszubringen. Ich bräuchte 3 Leben, um die Dankbarkeit und die moralische Schuld, die ich gegenüber all diesen Menschen empfinde, die uns selbstlos geholfen haben, zurückzuzahlen. Es ist tröstlich, dass es diese menschliche Solidarität und diese moralische Qualität bei den Menschen gibt, die in Nicaragua Widerstand leisten.
Der frühere Guerrillero Ortega, unterstützt von seiner ambitionierten Ehefrau Murillo, regiert bereits in 4. Amtszeit in Folge. Dass dies gegen die Verfassung verstößt, stört das Präsidentenehepaar nicht. Der oberste Gerichtshof setzte entsprechende Verfassungsartikel außer Kraft. Ein Ende der Familiendynastie, wie die Regierung von Oppositionellen genannt wird, ist nicht in Sicht. Am 2. März 2023 erklärt eine Expertengruppe der UN-Menschenrechtskommission zu Nicaragua: Die mutmaßlichen Verstöße, darunter außergerichtliche Hinrichtungen, willkürliche Verhaftungen, Folter, willkürlicher Entzug der Staatsangehörigkeit und des Rechts, im eigenen Land zu bleiben, seien kein isoliertes Phänomen, sondern das Ergebnis der bewussten Demontage demokratischer Institutionen und der Zerstörung des zivilen und demokratischen Raums. Trotz allem gibt Sofia Montenegro die Hoffnung nicht auf.
Ihre Tage sind gezählt, denn Daniel ist sehr krank. Er hat mehrere Krankheiten. Wir werden also vielleicht nicht das Vergnügen haben, ihn vor Gericht zu sehen. Aber wenn er stirbt und Rosario Murillo übrig bleibt, würde sie, wie sie selbst sagt, von den Hunden gefressen werden. Von ihren eigenen Hunden, die sie gegen uns losgeschickt haben.
All die repressiven Entscheidungen wieder rückgängig zu machen, nach einem möglichen Ende des Ortega-Murillo-Regimes, würde sicherlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber darauf hofft Sofia Montenegro ebenso wie alle anderen ausgebürgerten und im Land lebenden RegimegegnerInnen. Zu diesem Ende hat sich Montenegro ein Ziel auferlegt.
Ich könnte sterben, bevor es soweit ist, nicht wahr? Aber ich habe beschlossen, dass ich nicht sterben kann, ohne ihren Sturz zu sehen. Das ist mein Versprechen an mich selbst. Bevor ich sie fallen sehe, kann ich auf keinen Fall sterben.